Wie ist es?
Es ist gut. Es ist gut. Ich habe mir gerade noch den zweiten Kaffee gemacht. Ich hatte heute in aller Frühe schon einen und jetzt habe ich mir gedacht, einen zweiten, den gönne ich mir heute mal.
Ja.
An so einem grauen Tag muss man es sich ja schön hügelig machen. Ich habe mir auch eine Kerze angezündet.
Ach, schön.
Das mache ich eigentlich jeden Morgen. Ich finde das immer sehr... Habe ich mich so dran gewöhnt. Machst du das nicht? Ich bin ja kein Freund von direkter Beleuchtung am frühen Morgen und muss überall so kleine Lichtlein anmachen.
Ja, also da, so bin ich auch. Kleine Lichtlein, Kerze, nicht immer, nur an Tagen, wo ich sozusagen nicht arbeiten muss. So am Wochenende mache ich das gerne, wenn es ganz genau, wie du sagst, gemütlich sein soll.
Ja.
Da habe ich jetzt auch einen kleinen Kranz hier mit der Luzi und dann habe ich eine schöne Sternkerze, eine rote, und die machen wir dann an und sind ganz ärmütlich. Oh Gott, oh Gott. Weißt du, wie sich das angehört hat? Eigentlich, wie heißt nochmal der Harpe Kerkeling, wenn er diesen alten Typen...
Horst Schlemmer. Ich weiß gar
nicht, wie der Typ... Ja, gemütlich.
Habe
ich gerade gedacht.
Richtig gemütlich.
Ja, richtig gemütlich.
Ja, das Köln ist schön. Guck, ja, ich mache
der
das
wohnt auch. Übrigens in Köln, ne?
Ah ja, der ist ja aus Berlin weggezogen, weil er auch im Angry Old Man geworden ist. Ich liebe Harpe Kerkeling über alles. Das ist ein großes Vorbild.
Ja.
In allen Dingen, wirklich, also es ist auch einfach, muss ich nicht viel zu sagen, tue ich aber, wir haben ja Zeit. Also Humor und alles, was Harpe gemacht hat, hat auch mich geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein feiner Kerl, hat sich auch sehr klar gegen die AfD positioniert, öfter. Und ist aber dann auch... Muss ich sagen, ich hoffe, er hört nicht zu, als ob.
Bestimmt.
Ist aber dann auch so ein bisschen Angry Old Man geworden, weil er irgendwann mal ein Interview gegeben hat und gesagt hat, er ist aus Berlin weggezogen, weil das ist nicht mehr das, was es mal war. Und es ist alles so anders und dreckig und laut und voll. So, ich bin ja auch aus Berlin weggezogen, du ja auch. Es hat natürlich alles einen wahren Punkt, aber... Ich mag das immer nicht so, weil die Leute oft verkennen, dass sie sich ja auch selbst verändert haben. Du kannst ja nicht erwarten, dass du in den 90er Jahren nach Berlin ziehst, alles frei, alles offen und überall kannst du Häuser besetzen und was nicht alles. Und dass das 2025 immer noch so ist, wenn du selber einfach 30 Jahre älter geworden bist, weißt du?
Ja, ja. Also so. Es ist wahrscheinlich eine Formulierungsfrage. Ja, nein, überhaupt nicht. Aber es ist ja tatsächlich so, ist ja auch eine Formulierungsfrage. Ich persönlich würde heute wahrscheinlich auch nicht mehr nach Berlin ziehen. Aber wie du schon sagst, es hat ganz, ganz viele Gründe sozusagen.
Genau.
Und das ist jetzt nicht, weil die Stadt sich nur, sondern auch, weil ich mich verändert habe und auch mein Leben sich verändert hat.
Genau,
natürlich.
Und ich mag es, also ich meine, er darf es sagen, er hat da ja lange gewohnt, das finde ich immer noch in Ordnung. Was ich gar nicht mag, sind irgendwelche Leute von sonst wo oder von sonst wo, wie man bei uns hier in Brandenburg sagt, die so Berlin-Bashing betreiben, aber in ihrem Leben vielleicht einmal Silvester vorm Brandenburger Tor standen und gesagt haben, nie wieder. Also das
habe ich
dann,
früher gemacht.
Um Gottes Willen.
Ja, also ich weiß noch ganz genau, als ich so in meinen 20er, 30er war und alle nach Berlin gezogen sind. Ich glaube, ganz Köln ist nach Berlin gezogen in der Zeit.
Inklusive der Spatzen, alle weg.
Alle waren weg auf einmal und da war ich so ein kleiner Held. Was soll man in Berlin? Berlin. Eigentlich hatte ich gar keine Ahnung von Berlin. Ich kannte es nur von meinem Cousin, der immer ein Riesenangeber war mit Berlin. Und deswegen war ich auch Anti und habe immer gesagt, ach, Berlin. Aber irgendwann konnte man es nicht mehr verkennen. Ich sag mal Anfang 2000 und so, da merkte man, es ist leider, leider, leider so, dass Berlin einfach cooler war, auf jeden Fall in der Altersklasse.
Ja.
Und dann bin ich ja auch übergezogen.
Ja, und ich,
ach, so war das.
Und ich möchte auch noch mal kurz sagen, dass Berlin mich, also ich liebe Berlin nach wie vor, die Liebe hat sich verändert, aber das ist ja in jeder guten Ehe so, ne? Und die Liebe ist eine andere heute, aber ich, wenn ich dort bin, ich fühle mich auch total wohl als Besucher. Und das war eine Zeit lang nicht so, weil wenn man da so über 10 Jahre wirklich gewohnt hat, dann hatte ich oft eher so einen kleinen Herzschmerz dabei und eine kleine Melancholie und so. Die ist weg. Es ist jetzt einfach nur schön, dorthin zu fahren. Und das möchte ich mir bewahren und deswegen werde ich auch für immer ein Verteidiger bleiben, weil Berlin hat mich in meinen 20ern so doll geprägt. Ich wäre heute nicht der, der ich bin. Und ich glaube, ich bin einfach nochmal neu sozialisiert worden, was meine Offenheit und was viele, viele Dinge angeht. Und das sagen sehr viele über sich und Berlin. Und das ist, glaube ich, das. Also da bin ich der Stadt für immer dankbar.
Absolut, absolut. Um es abzukürzen, ich auch.
Und wir, um es abzukürzen, wir würden ja auch sonst heute diesen Podcast wahrscheinlich nicht machen.
Stimmt. Ja, das stimmt.
Also, absolut. Das nur mal so. Wie sind wir denn
Berlin
da
viel
drauf
zu verdanken.
Gekommen? Ist ja unglaublich. Naja, also das ist ja ein schöner
Einstieg. Über Harpe Kerkeling, den ich ja auch sehr, sehr mag. Und ich finde ihn in seinen Rollen toll. Ich finde ihn als Mensch toll. Ich finde ihn aber genau, wie du sagst, auch besonders toll, weil er auch diese Ecken hat. Ne?
Ja.
So Interviews, wenn man ihn mal so persönlich erlebt, so wie er ist, dann denke ich manchmal, was ist das für ein Typ eigentlich? Ja. Aber genau das finde ich ja gerade geil.
Ja.
Deswegen, da sind wir reingerutscht wegen meiner Entgleisung.
Weil du so gemütlich gesagt hast.
Genau. Ja, gemütlich gesagt habe. Und jetzt nochmal zurück zu den Kerzen. Ja, finde ich auch schön. Und Licht von oben ist mir auch zu viel.
Ja, so. Sehr gut. Willkommen bei unserem
Hüge-Podcast.
Ja.
Ja. Festive.
Ich werde mal das Thema auf die Vögel lenken, wenn ich darf.
Ja.
Und dich fragen, was hast du heute denn schon für kleine und feine Vögel in Köln gesehen?
Die kleinsten und feinsten. Also heute Morgen war ich spazieren und habe ganz am Anfang eine Elster gehört, weil ich dann ja auch darauf geachtet habe. Ich wusste ja, dass wir uns heute unterhalten, habe eine Elster gehört und als erstes gesehen ein Amselweibchen, was erstmal geschissen hat auf den Weg. Und dann habe ich mir mal den Kot angeguckt, weil ich dachte, interessant. Und der war ganz, ganz rot von den ganzen Beeren. Also sehr interessant und schön und toll. Alles super. Da habe ich auch wieder gesehen, wie wichtig es ist, auch Sträucher stehen zu lassen und anzupflanzen, wo viele Beeren sind im Winter, brauchen unsere Vögel das. Essen es auch gerne, viele Vögel auf jeden Fall, die Amsel auf jeden Fall.
Ja.
Und sonst ist momentan ein Vogel, den ich sehr viel sehe, nicht nur heute Morgen, heute habe ich ihn aber auch gesehen, nicht als erstes, aber später, ist der Zaunkönig.
Ach,
den sehe ich gerade sehr viel.
Ja.
Ja. Der fällt mir immer wieder auf.
Der kleinste.
Und da freue ich mich. Der ist der kleinste und der feinste.
Also der?
Und den,
also der?
Ja. Also der! Der ist ja wirklich der kleinste und der feinste.
Du kannst ja jetzt hier nicht also über alle sagen, dass die klein und fein sind. Der ist nämlich der kleinste.
Ja.
Und auch der feinste. Und das ist wirklich vollkommen.
Ja.
Eigentlich ist das vollkommen unglaublich. Ja.
Ja, er ist wirklich unglaublich. Er ist auch ganz mutig.
Ja.
Ich finde es ein mutiger Vogel,
ja,
der auch immer sitzen bleibt und Krawall macht und sich versteckt. Und ich war ganz überrascht. Gestern war ich spazieren, da war ein Baum mit Efeubewuchs. Und dann sah ich mit meinen Hündchen, wie der Vogel, ich sag mal auf Höhe der Hüfte, in den Efeu reingehopst ist.
Ja.
Und da hat er auch gesessen und wir sind dran vorbeigegangen. Das würde eine Amsel niemals machen.
Nee, das stimmt.
Auch ein Rotkehlchen nicht. Der saß da ganz stur und hat gewartet, bis wir vorbei waren. Fand ich super.
Ach, schön.
Super Typ.
Der Zaunkönig ist hier bei mir auch gerade gut unterwegs. Allerdings etwas scheuer als bei dir in der Stadt. Das hatten wir ja schon tausendmal, das Thema.
Mhm.
Aber ich sehe ihn nicht so oft, aber er schimpft immer, wenn ich in den Garten gehe und irgendwas mache oder wenn ich zu den Hühnern gehe oder wie auch immer, dann höre ich immer, wie er sich richtig schön aufregt. Findet er gar nicht gut.
Nee.
Dabei mache ich ja gar nichts, aber das finde ich immer ganz, ganz niedlich. Ich habe ja sehr viel Unterholz und so unaufgeräumte Ecken, so Brombeergestrüpp und so, und das ist jetzt noch belaubt. Also wir hatten zwar schon Frost und auch frostige Nächte, aber es gibt so Gestrüpp, was da etwas resistenter ist, und da ist, das bietet natürlich Schutz, und da sitzt der Zaunkönig drin und regt sich auf, und das finde ich immer ganz, ganz niedlich.
Ja, ja, total süß.
Genau.
Auch wenn man ihn beobachtet, wie er da sitzt mit seinem Schwänzchen hoch und ganz aufgeregt.
Wirklich. Mhm. Und es ist auch einer, der im Winter singt. Also wir, wenn ihr jetzt mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einem Winterwald unterwegs seid und da singt ein Vöglein, dann könnte das ein Zaunkönig sein. Der wurde früher Schneekönig genannt. Mehr dazu in unserer Folge über den Zaunkönig.
ja. Jetzt erzähl mal, was du denn heute gesehen hast als
erstes. Ja, ich habe tatsächlich, also ich muss sagen, letztes Mal habe ich von den Elstern erzählt, also auch eine relativ häufige Vogelart. Ich muss heute von zwei Sachen erzählen. Und zwar, einmal greife ich jetzt auf, was du gesagt hast mit den Bären und den Sträuchern und der Amsel. Wenn man bei uns rausgeht hinten, kommt ja sofort Acker und auch sehr viel konventionelle Landwirtschaft mit wirklich größeren Äckern, wo auch gespritzt wird im Sommer und so weiter. Aber es gibt auch Hecken und die sind zurückzuführen auf eine Naturschutzgruppe, die sich hier kurz nach der Wende gegründet hat, in den frühen 90er Jahren. Die haben einfach diese Vakanz genutzt, wo nicht ganz klar war, was gehört hier eigentlich wem. Und die haben überall an den Feldern Hecken gepflanzt. Und das war fast schon eine Guerilla-Aktion, würde ich sagen. Das habe ich erst vor ein paar Jahren erfahren, total geil. Denn heute sind diese Hecken 35 Jahre alt und stattliche Hecken und ganz viel Schlehe ist dabei und Weißdorn. Und es war ein sehr gutes Obstjahr, Äpfel, Kirschen, alles mögliche und die Schlehen hängen jetzt noch voll. Das sind diese blauen, die blühen im Frühjahr so weiß, wunderschön, sind so blaue Beeren. Und ich komme jetzt auch nach dieser Beschreibung langsam mal zu einem Vogel und zwar saß alles voll mit Wacholderdrosseln, bestimmt 50 Stück.
Ach schön,
und, die haben sich dort an diesen Beeren gelabt und es ist genau das, was du gerade von der Amsel erzählt hast, es ist genau dass diese Vögel kommen, übrigens auch viele Amseln, ziehen umher. Die Amsel ist ja nicht so häufig hier bei uns. Die ist auch hier in den größeren Siedlungen und Städten etwas häufiger. Aber die ziehen wirklich im Winter umher, weil sie dann hier in den Hecken was finden. Und das freut mich immer so, wenn diese Hecken, wenn die so voll mit Vögeln sind, auch Goldammern sitzen da drin, Stare, alles Mögliche. Und das ist so ein Segen.
Ja, total.
Da kann man sich direkt vorstellen, was wäre, wenn die nicht da wären. Dann wäre nämlich einfach auch gar nichts mehr los. Und das ist, das hat mich heute Morgen extrem gefreut. Und die Wacholderdrosseln sind auch jeden Tag hier. Also ich höre die auch, die haben ja ein sehr, sehr klares, so ein Zetern, so ein Schmatzen, so ein Schmetzen, ich weiß nicht genau, wie man sagt, im Flug. Und so halten die ja auch Kontakt. Und es sind sehr große, wunderschöne Drosseln, die größtenteils aus dem Norden zu uns kommen. Also da ist es eben jetzt in Lappland und so ist es einfach jetzt schon kälter und in Schweden. Genau, und die sind jetzt hier unterwegs und das hat mich sehr gefreut, ein typischer Wintervogel. So.
Absolut.
Toll. Das dazu. Und dann möchte ich noch eine zweite Begebenheit erzählen. Und zwar habe ich heute Morgen aus dem Flurfenster in unseren Hof geguckt und habe ungefähr 40 Spatzen gesehen. Und ich erzähle es jedes Mal wieder, aber es ist ja eine riesige Spatzenkolonie hier bei mir, die immer größer wird. Und man hört sie durch die Wand, hört man sie einfach miteinander erzählen. Und das ist für mich so schön an diesen stillen Wintermorgen, wo sonst nicht viel Geräusch ist, dass man die ganze Zeit diesen Hintergrund, das ist wie so ein Hintergrundrauschen. Und das hat mich heute Morgen nochmal so sehr gefreut, dass sie einfach da sind. Dass ich gedacht habe, das muss ich heute nochmal erwähnen, weil es so normal ist. Und es ist ja eigentlich gar nicht so normal. Ich habe ja auch viel dafür getan.
Nee, ich beneide dich dafür sehr und ich finde das auch so, so schön. Weil, also das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich auch Spatzen so liebe und so vermisse hier in Köln. Weil eben, abgesehen davon, dass das auch tolle Vögel sind, auch diese Geräusche, dieses Chilpen, das ist so sozial und es gibt mir auf jeden Fall so ein gutes Gefühl. Das ist so ein Beisammensein. Beruhigend, aber auch irgendwie so ein Zusammenhalt zwischen Mensch und Tier. Also, dass die Tiere auch so nah bei uns sind. Also, sehe ich genauso und kann das sehr, sehr gut nachfühlen und würde mich auch freuen, wenn das hier von meinem Fenster wäre oder dafür, an der Wand oder
dafür, wo auch immer. Ja, dafür hast du dann vielleicht die Rotkehlchen, die dir dieses Gefühl geben. Das ist ja auch schön. Ja. Es ist, glaube ich, das, was wir in jeder Folge erzählen, dass es so eine Beständigkeit gibt und es war eben immer schon so und die Vögel waren eben immer schon da und das, ja, mich bewegt das immer bei den Spatzen, wenn die hier bei mir direkt am Haus brüten, weil das haben sie wirklich schon vor 100 Jahren gemacht und auch vor 200 Jahren. Und das finde ich so, ja, das ist eigentlich, das schreiben wir auch in unseren Büchern, es ist eigentlich ein Stück Kulturgut, es ist gar nicht nur Natur, es ist eigentlich, ja, ist das ein UNESCO-Weltkulturerbe.
Ja, natürlich ist es auch. Ist es alle Vögel und das ist ja auch der, wenn man jetzt mit Menschen redet, die sich für Artenschutz und sowas einsetzen, Biodiversität, das ist ja auch eins der größten Gründe, wenn man einmal die Augen und das Herz geöffnet hat dafür, dann ist das einfach ein Wunder, was uns umgibt, ne? Ja. Und dann muss man auch echt sagen, wow, also was wir da haben und was wir aber auch zerstören können, das ist... Ja, das ist ein Wunder eigentlich. Je mehr man sich damit beschäftigt. Und für mich ist es auch, muss ich sagen, immer wieder, wo wir jetzt auch vielleicht zu unserem Vogel von heute kommen können, immer wieder ein Geschenk, mehr zu lernen über die Tiere, die mich umgeben. Im Besonderen natürlich jetzt Vögel. Und heute war es der Gelbspötter. Und es war so schön, mich da reinzulesen und mehr zu erfahren und zu recherchieren und mir macht das so eine Freude. Ja. Also das kann ich jedem nur wirklich ans Herz legen. Ein Hobby und am schönsten natürlich auch mit Vögeln. Neues zu lernen, immer wieder überrascht zu sein und fasziniert zu sein, was uns umgibt. Ist wirklich toll. Deshalb,
finde ich auch. Und wir mit unserem Podcast geben dazu ja auch eine Art Anstoß. Und das ist ja auch so, ihr wisst ja, wir sind kein reiner Wissenschaftspodcast. Wir haben uns ja immer schon auf die Fahnen geschrieben, dass wir begeistern wollen. Und das ist auch nichts, was wir uns antrainiert haben, sondern es kommt ja aus tiefstem Herzen. Und wenn wir manchmal hier und da über eine Vogelart vielleicht irgendeine Information ausgelassen haben oder vergessen haben oder wie auch immer, dann seht es doch mal als Anstoß und recherchiert selbst und kauft euch ein, zwei schöne Bücher und taucht selber noch mal tiefer ein in die Vogelart. Ich glaube, das wollte ich noch mal sagen an dieser Stelle, weil das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Das klingt negativ, wie sagt man? Dieses Hobby ist einfach so, dass man erschließt sich immer neue Level und das finde ich so toll. Ja. Ich glaube,
super,
man
toll.
Lernt immer wieder was Neues dazu und bis ich tot umfalle, werde ich weiter lernen und ich kann mich gar nicht dagegen wehren, weil ich irgendwann mal mein Herz dafür geöffnet habe und das ist richtig schön.
Ja, und das finde ich auch, diesen Gedanken, der ist auch so beruhigend zu wissen, das hört nie auf. Man kann immer, immer weiter sich damit beschäftigen. Ja. Ich finde das auch total schön.
Ja.
Ich finde das grandios, weil du kannst mit dem besten Ornithologen der Welt reden, der wirklich alle Vögel gesehen hat zum Beispiel und alles und so. Aber trotzdem wird es dann einen anderen Menschen geben, der vielleicht über Vögel auf einer anderen, in einer anderen Sicht, kulturell oder sowas erzählen kann. Das ist doch einfach... Ist doch toll. Übrigens, wir wollten ja auch heute über Bücher reden. Müssen wir irgendwo einplanen, ne?
Ja, ich würde sagen, wir bleiben ein bisschen bei der Struktur, die wir seit Jahren haben. Das gegen
mehrere Ende, Jahre.
Ja, du. Bald Tausend. Sechs, ich sag's noch.
Ja.
Dass wir gegen Ende Richtung Kultur gehen, wo du ja meistens mit deiner Musik kommst. Ich finde, da kann man auch ganz gut die Literatur einbauen. Aber ich fände es richtig schön, wenn wir das als kleine Kategorie machen. Genau, und jetzt kommen wir mal zu unserem kleinen und feinen und gelben.
Er ist sehr fein.
Und er ist sehr gelb.
Er ist sehr fein, ja.
Gelben Vogel von heute. Und zwar habe ich, als wir letzte Woche, letzte Folge, ich glaube, es war sogar letzte Woche, deswegen ist der Versprecher in Ordnung, den Gelbspötter gezogen haben, dachte ich erst, oh, passt ja überhaupt nicht, ist ja ein Sommervogel. Es gibt ja wirklich diese Kategorie Sommervogel, das steht auch in den Vogelbüchern drin, Pirol und so, Neuntöter. Ja. Man nennt die wirklich Sommervögel, weil das sind wirklich Vögel, die auch nicht irgendwann im März zurückkommen aus ihren Überwinterungsgebieten, sondern wirklich oft erst im Mai. Und dann auch oft nur eine Brut machen, weil sie eben nur so kurz bei uns sind. Und der Gelbspötter ist wirklich ein Sommervogel. Und natürlich passt er trotzdem, denn er ist jetzt ja nicht weg, er ist nur woanders.
Ich finde auch. Und ich habe auch genau wie du gedacht, und dann habe ich mich total gefreut, über den mehr zu erfahren, weil der mich so ein bisschen aus dieser Winter
Ja.
Stimmung rausgeholt hat, und ich habe mich total gefreut, als da auch stand 2, 3 Monate max, also ich sag mal max 3 Monate ist er hier
Krass,
in
oder?
Deutschland, und jetzt, ja, es ist wirklich unglaublich, und dann zu überlegen, dass er jetzt schon wieder südlich der Sahara sitzt, gemütlichst,
Na, und vor allem habe ich
geil.
mir, also bevor wir über das Äußere und so gleich sprechen, vor allem habe ich mir heute nochmal genauer die Überwinterungsgebiete angeguckt, und es ist tatsächlich Südafrika. Also
Ja.
unter anderem auch Tansania und so weiter, aber auch bis nach Südafrika, also wirklich weiter geht es kaum südlicher. Und das ist wirklich krass, weil viele sagen ja immer, ja, die Zugvögel ziehen im Winter nach Afrika. Afrika ist aber natürlich riesig und Afrika kann auch kurz hinter Spanien sein. Und wir haben viele Vogelarten, die in Westafrika überwintern, auch unser geliebter Ortolan zum Beispiel. Das ist aber, ich würde mal sagen, knapp die Hälfte der Strecke, so ungefähr, ne? Und, oder auch viele Rauchschwalben, Mehlschwalben, die fliegen südlich der Sahara, manche auch bis Südafrika, aber wirklich bis ins tiefste Südafrika für so einen kleinen Vogel, das ist schon sehr besonders.
Allerhand, echt. Also ein richtiger Langstreckenzieher,
Ja, was er
der
gerade wohl
Gelbschlotter,
macht?
ne?
Was macht der wohl gerade
Das.
da?
Ich glaube, der sitzt da wahrscheinlich hoch oben und trällert rum. Das
Hoch
würde ich
oben
sagen.
über Kapstadt.
Hoch über und vor allen Dingen mit Sonne und Wärme und ja.
Ich weiß nicht, ob er
Eigentlich macht
trällert,
das ja
weil
auch richtig Sinn da.
die trällern ja wahrscheinlich eher nur zur Reviergründung, ne? Aber vielleicht übt er bisschen.
Vielleicht übt er, oder vielleicht möchte er trotzdem so ein bisschen hier und da sozial sein. Ich weiß es nicht, aber
Ja.
auf jeden Fall in der Sonne oder
Auf
auf
jeden
jeden Fall
Fall.
in wärmeren Gebieten.
Genau, und das passt auch gut zu ihm, denn wenn man ihn sich mal anschaut, ich meine, was hast du gedacht? Du bist ja Gelbspötter wahrscheinlich nicht ganz so vertraut. Was hast du gedacht, als du dir ein Bild aufgerufen hast von ihm?
Ja, also ich habe gedacht, sehr schöner Vogel. Ich finde von den Gliedmaßen alles perfekt sozusagen. Und dann ist mir vor allen Dingen sind mir die Augen aufgefallen mit diesem kleinen Lidstrich nach hinten und dem gelben Lidschatten
Ja.
sozusagen. Also ein sehr schöner Vogel. Und dann habe ich ihn mir angeguckt beim Singen. Und da gab es ein Video, das habe ich dir auch geschickt.
Ja, bei YouTube ist
Und
das, ne?
da, ja, das fand ich wirklich grandios, wie dieser Vogel singt. Kommen wir gleich zu.
Ja.
Aber da ist mir eben aufgefallen, zum einen ein wirklich sehr schöner Vogel, also diese gelbe Brust, wunderbar. Und vor allen Dingen in der Sonne scheint dieser Vogel. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass er mich dann schon an den Rohrsänger erinnert. Kommt natürlich auch aus der Gattung. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Das
Ja,
waren so
genau.
die ersten Dinge.
Genau, es ist, ich habe tatsächlich immer, also ich fange mal so an, ich kenne den Gelbspötter ganz gut. Ich kenne ihn nicht aus meiner Kindheit, wie viele andere Vögel, sondern ich kenne ihn tatsächlich erst seit ein paar Jahren. Und zwar habe ich ihn mal irgendwann hier gehört und wusste nicht, was das ist, weil ich dachte, das ist ein Rohrsänger, aber das passte nicht, weil weit und breit war kein Schilf, war kein Gewässer. Und der Gesang war einfach so auffällig. Wir hören uns ja nachher mal an. Und dann habe ich das irgendwem, ich weiß nicht mehr wem, geschickt, gefragt. Klar, war dann ein Gelbspötter. Und habe ich dann erkannt. Und da habe ich dann ihn kennengelernt. Und er singt tatsächlich auch bei uns hinterm Haus. Jedes Jahr haben wir hier ein Revier, würde ich sagen. Super, da freue ich mich immer mega drüber. Man sieht ihn aber fast nie. Und wenn man ihn sehen würde, oder wenn ich ihn mal gesehen habe ich tatsächlich dann mal mich auf die Pirsch gesetzt. Dann dachte ich immer, der ist eher mit den Laubsängern verwandt, also Fittis und Zilpzalp und so. Aber
Kann ich verstehen, ja.
dachte ich, weil er natürlich auch ähnlichen Lebensraum hat, er sitzt eben auch im Laub und deswegen ist diese Farbe auch perfekt, weil dieses frische Maigrün, ich habe ja gerade gesagt, der kommt zurück erst Ende April, Anfang Mai, bei uns hier im Nordosten eher Anfang Mai. Dann ist das natürlich genau die Farbe, wo man ihn nicht sieht. Das geht ja fast ins Gelb manchmal. Und
Ja, absolut.
genau, und dann, ja, er hat von der Form her, ja, eigentlich schon hat er mehr was von dem Rohrsänger, das stimmt. Er sitzt auch auf den Ästchen
Wie
oft
er
so,
sitzt,
er
ne?
sitzt, genau, er
Weil bei dem
sitzt.
Video sitzt er eben so seitlich auf
Ja,
diesem
genau,
Ast drauf.
das passt schon, dass er zu den Rohrsängerartigen gehört. Und ist eben auch wirklich von der Färbung her oben vielleicht so olivgrün, das könnte noch an den Zilbzap erinnern, aber von unten im richtigen Licht betrachtet wirklich gelb. Und das ist natürlich wunderschön. Ja, und klein, er ist auch wirklich klein, also 12 Zentimeter.
Ja, krass, ne? Irre.
Das ist ja,
Hätte ich jetzt
viel.
Von den Bildern auch nicht gedacht.
Nee,
das dachte
genau.
ich mir, ist ein bisschen größer.
Genau. Mhm. Und wollen wir erstmal über den Gesang sprechen, weil der Gesang hat ja auch was mit dem Namen zu tun, würde ich sagen. Also wenn
ja.
Ich liebe ja Vogelnamen, die so wie Zaunkönig oder keine Ahnung, Wacholderdrossel, um die von heute mal zu nennen, wo man schon ableiten kann, was sie mögen oder was sie sind, und der Gelbspötter, gelb ist klar, und spötten ist in dem alten Wortgebrauch tatsächlich auch nachahmen und nachäffen, und das liegt ja auch an dem Gesang.
Ja, also ich war begeistert. Ich habe mir viel angehört, du weißt ja, ich liebe Gesänge, und habe mir den Vogel angehört, fand es grandios. Also da habe ich in diesem Video, was ich dir auch geschickt habe, wir können das auch nachher mal vielleicht teilen, also für die Menschen, die uns folgen bei Instagram. Alle anderen können natürlich auch eine E-Mail schreiben, dann schicken wir den Link. Aber man kann ihn auch leicht finden, einfach Gelbspöttergesang bei YouTube eingeben. Und da war es wirklich, also auf einmal kam eine Amsel,
ja.
Dann habe ich einen Spatz rausgehört. Also
ja.
Es ist tatsächlich so, dass dieser Vogel auf jeden Fall mehrere Vögel innerhalb dieser Sequenz nachgeahmt hat, und ich liebe sowas, ja.
Ja.
Also da passt dieser volkstümliche Name natürlich wie die Faust aufs Auge.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall ein Vogel, den ich versuchen werde zu sehen.
Zu spotten.
Jahr. Ja, nächstes Jahr, genau. Zu spotten. Und ich kann ihn ja mal abspielen.
Mach mal, bitte.
Ja, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Auszug natürlich. Aber hier kommt der Gelbspötter. So, kleiner Auszug.
Ja. Und es gibt eine Sache, die mir dann eine Ornithologin, die ich auch über unseren Podcast kennengelernt habe, vor einigen Jahren, die uns, ja, irgendwie kommt man da ja in Kontakt, das ist ja das Allerschönste auch daran, dass wir diesen Podcast haben, dass man also auch nicht nur über Vögel immer weiter lernt, sondern auch tolle Menschen kennenlernt. Und sie kartiert in Mecklenburg-Vorpommern Vögel, und ich wusste, dass sie recht fit ist, was Gesänge angeht, und als ich damals mir nicht sicher war, habe ich ihr diesen Gesang geschickt, und da hat sie mir gesagt, das ist der Gelbspötter, und man erkennt ihn immer, egal wie sehr er was imitiert und egal was er einbaut, man erkennt ihn an einer Sequenz, und das ist so ein Quietscheentchen, wie so ein kleines Quaken, und seitdem erkenne ich ihn. Ich weiß nicht, ob man das da gerade so gehört hat, aber das kommt immer wieder mal da drin vor. Und das ist sozusagen wie der Star, der ja auch imitiert, der hat ja auch so Sachen, wo du dann immer ganz klar weißt, das ist aber jetzt ein Star.
Das stimmt,
ne?
Absolut. Wenn man es einmal gehört hat, dann weiß man es.
Genau, und dieses quietschende, ich lese mal kurz was vor über den Gesang. Der laute, schnelle und am Anfang der Brutzeit sehr häufig lang anhaltende Gesang wird von den Männchen im Revier von einer Warte vorgetragen, die sich meist gut gedeckt im Laub von Büschen oder Bäumen befindet. Er enthält zahlreiche kurze Imitationen anderer Vogelgesänge oder Rufe. Charakteristisch werden dazwischen immer wieder kurze, nasale oder jammernde, mehrfach wiederholte Laute wie Gle, gle oder hie, sowie melodische, lange Pfeiftöne eingeflochten. Das heißt, es gibt dieses kleine Thema, was der Gelbspötter immer hat, und das schmückt er aus mit ganz vielen anderen Imitationen. Und die sind aber oft, das stimmt auch, kürzer als zum Beispiel beim Star. Ne? Also sie sind oft einfach ganz Mini-Sequenzen. Ja.
Ah ja, okay. Ja, also ich hoffe, ich werde ihn mal live hören, vielleicht sogar mit dir, wenn ich dich besuchen komme.
Ja.
Und dann kannst du mir dieses Jauchzen oder dieses kleine...
Ja, das Quäken.
Ne, das Quäken auch mal zeigen. Weil ich glaube auch, wenn man das einmal gehört hat, dann ist es ganz einfach, den Vogel besser zu erkennen.
Auf jeden Fall. Ich lese noch mal kurz was anderes vor, und zwar habe ich ein Buch, das hatte ich schon mal erwähnt. Da geht es um die Vogelgesänge, also das Handwörterbuch der Vogellaute. Und das finde ich ganz süß. Da wurde gesammelt, wie lautmalerisch im Laufe der letzten 100 Jahre Vogelgesänge beschrieben werden. So wie wir immer sagen, die Amsel flötet, ne?
Ja,
Dieses
genau.
Flöten. Und da wurde also aus verschiedenen Vogelbüchern geguckt, wie haben denn die Wissenschaftler den Gesang beschrieben. Und beim Gelbspötter kommen die Worte spotten, nachahmen, knarzen, ticken, schwatzen und schwätzen am häufigsten vor. Und das passt auch gut, weil es ist wirklich auch oft ohne Unterlass. Daran erinnere ich mich auch, wenn ich an das Frühjahr denke, wo unser
Ja.
Gelbspötter singt. Er macht dann wirklich keine Pause. Da ist er sehr
Ja,
emsig.
das sieht man auch in diesem Video. Da geht es einfach ab, ne? Eins nach dem anderen und die verschiedensten Laute.
Ja.
Das ist wirklich toll. Ganz, ganz toll.
Genau.
Ganz, und das sind auch diese Momente, wo ich denke, boah, das ist doch alles. Wie geil ist das?
Ja.
Dass ist den, dass ich den noch nicht kenne. Und was mich dann auch überrascht hat, er ist jetzt nicht auf der auf der roten Liste, sondern gilt deutschlandweit als nicht gefährdet.
Ja.
Ich glaube in Bayern als auf der Vorwarnliste,
Ja.
aber deutschlandweit als nicht gefährdet. Und also ja,
Und
muss ich sehen.
das ist tatsächlich so, das ist allerdings auch so, man muss auch immer gucken, ich kenne nicht den Gesamtbestand der Vögel, der Gelbspötter, das ist natürlich anders als bei der Kohlmeise oder dem Buchfink, aber es ist eben auch aufgrund seines Lebensraums so, dass er, glaube ich, immer noch nie besonders häufig war. Es ist einfach kein häufiger Vogel, aber in dieser, ich sag mal, mittleren Häufigkeit nimmt er derzeit nicht ab. Aber auch nicht zu. Und daran misst sich ja das, ne? Also das heißt ja nicht, dass er gleich so häufig sein muss wie eine Ringeltaube, sondern ja, es ist ja gut, dass es ihm in seinem Lebensstil gut geht. Zumal die auch, glaube ich, recht, also die sind auch nicht, die sind ja keine Koloniebrüter oder so. Das heißt, die haben schon auch Abstände zueinander. Und ich kenne hier ein paar Gelbspötter, und die sind auch echt weit auseinander. Also ich kann dir sagen, wo sie wohnen, aber da liegen dann auch 5 Kilometer dazwischen, ne?
Ah ja, okay.
Und das liegt auch an dem Lebensraum. Und ja, der ist eben so, den kann ich mal kurz beschreiben. Er braucht Hecken und Gebüsch, aber es darf ruhig ein bisschen feucht sein. Also es ist nicht so, dass er irgendwie die Hecken, die ich am Anfang hier beim Morgenreport beschrieben habe, mit Schlehe und Weißdorn, wo jetzt die Drosseln drin sitzen, das ist dem nix. Das ist zu trocken, zu sandig. Der mag schon eher so richtig feuchtes Gebüsch, gerne auch Weiden, also an Gräben und so weiter, Waldränder, wo es ein bisschen feuchter ist. Und das ist ja auch nicht überall der Fall. Deswegen ist er eben auch nicht überall vertreten. Aber er nimmt da auch gerne Gärten, größere Gärten oder Friedhöfe und so weiter. Aber es darf eben ruhig ein bisschen feuchter sein, weil mit diesem Feuchten kommen dann eben auch die entsprechenden Gebüsche, Laubgewächse da zum Vorschein mit den Insekten, weil er eben sehr, sehr viele Insekten braucht zur Brutzeit. Genau. Und sein Nest baut er auch da, in diesem Gebüsch. Also er ist ein richtiger
Ja,
Gebüschvogel.
er ist ein Gebüschvogel. Da haben wir doch die Folge gut gestartet und frisst auch Beeren unter anderem. Also auch dieser Vogel mag es ein wenig geschützter. Also
Genau.
man erkennt ihn eher am Gesang, als dass man ihn erstmal sieht. Ne? Das kann man so sagen.
Das
Also
stimmt.
wahrscheinlich werden wir ihn alle erstmal hören, bevor man ihn sieht.
Genau. Aber er ist eben
Ne?
sehr, sehr, sehr abhängig, bevor wir das hier so abtun mit diesen Hecken. Er ist eben wie viele Vogelarten sehr abhängig von diesem Gebüsch. Und Gebüsch ist, das sagen wir jetzt so dahin, aber Gebüsch ist ja oft in unserer heutigen Welt, die sehr, sehr, ja, wo viele Akteure etwas von dem Land möchten und das Land nutzen wollen, sei es mit Solarparks oder sei es mit Landwirtschaft, sei es mit Obstbaumplantagen oder mit neuen Baugebieten. Es wollen ja alle was von unserem Land. Und da ist natürlich Gebüsch immer etwas, was eigentlich sowas wie großes Unkraut ist. Das ist einfach da, und nutzlos für den Menschen, ne? Und das ist eben das Problem für diesen Vogel, dass oft diese kleinen Gehölzinseln oder auch, ja, die verschwinden eben, weil man da lieber stattdessen natürlich noch ein paar Quadratmeter Mais drauf anbauen würde. Und das ist eben die Gefahr, dass diese unaufgeräumten Zonen, ja, einfach verschwinden. Plus, wenn es immer trockener wird, trockenes Frühjahr, auch da ja, bilden sich dann eben auch an den Gräben und so weiter dieses, ja, das ist für das Gebüsch eben, für die Hecken auch nicht unbedingt so gut. Also da sind schon Gefahren für diesen Vogel. Also müssen wir schon drauf aufpassen.
Das heißt also, dass wir auch da oft in der Landwirtschaft, aber auch in der Stadt natürlich, ich spreche jetzt mal für die Stadt, auch da immer darauf bedacht sein sollten, hier heimische Büsche und Hecken stehen zu lassen und die auch zu pflegen und zu hegen, weil wirklich, also gerade im Winter auch sehen wir, haben ja jetzt diese Folge öfters gesagt, sehen wir, dass unsere Vogelwelt abhängig davon ist. Das ist auf jeden Fall super, super wichtig.
Ja.
Weil ich sehe hier in Köln, muss ich wirklich sagen, eben diese Hecken, da sind natürlich auch Vögel manchmal drin zum Schutz und so. Vergess gerade, wie die heißen, diese ganz typischen, aber nicht heimischen.
Sind die immergrün?
Ja, immergrüne Hecken.
Wie Kirschlorbeer. Heißt
die denn noch? Oh Gott. Ja, genau, den Kirschlorbeer. Den sehe ich hier wirklich an jeder Ecke und dann denke ich immer, wie schade.
Ja.
Weil ich weiß, an vielen oder vor vielen Häusern von früher, da sind wirklich früher alte Büsche und Hecken gewesen, die wurden dann ersetzt. Ne? Das finde ich immer so schade, weil ich denke, es ist auch viel schöner, wenn da die Beeren dran sind, wenn man jetzt dran vorbeiläuft gerade und dann diese roten Beeren in diesen Büschen hat. Und, so schön.
Es ist, also zum Kirschlorbeer, der ist ja in der Schweiz inzwischen verboten, also Naturgartenfreunde und Freundinnen wissen davon. Das ist wirklich, das ist ein Gewächs, das ist wie Plastik eigentlich hat einen ökologischen Wert wie Plastik, einfach, es gibt, glaube ich, keinerlei Schmetterlingsraupen, die sich von den Blättern ernähren, somit dann auch wiederum keine Raupen, die für die Vögel wichtig sind, ne? Das ist ja genau dieser Kreislauf, wenn man von einem ökologischen Wert spricht. Und ich glaube, die Eiche zum Beispiel als heimische Baumart ist relativ, steht ganz oben. Die hat, ich weiß nicht, wie viele Tiere, die von ihr quasi indirekt oder direkt profitieren, und so bemisst sich das immer. Und da ist der Kirschlorbeer leider einfach eine Art, die wurde mal irgendwann hier als Heckenbaum eingeführt, weil sie auch immer grün ist, damit die Leute natürlich auch im Winter ihren Schutz haben. Und das ist wirklich sehr, sehr stark zu hinterfragen. Es gibt sogar auch erste Studien, die sagen, dass der sogar für manche Arten giftig ist. Also das ist auch natürlich total kontraproduktiv. Was ich aber tatsächlich noch schlimmer finde, was ein absoluter Trend ist hier auf dem Land, in so Neubaugebieten, das sind diese Stabmattenzäune. Das heißt, du hast so Zäune, du brauchst ein Haus, machst um deinen Garten einen Zaun und in den Zaun rein kommen so Plastikbahnen und damit kannst du nicht mehr in den Garten gucken und bist aber, das ist wie eine Mauer. Ja.
Gott.
Und das ist wirklich...
Wirklich?
Ja,
kenne ich überhaupt nicht.
Ja, sei froh, du wohnst mitten in Köln, da wird nicht so viel gebaut, aber diese ganzen Neubaugebiete oder auch an älteren Häusern, es ist so hässlich, es kann man sich nicht vorstellen. Und natürlich muss ich nicht erzählen, was das für einen ökologischen Wert hat. Da kann man wirklich besser eine Mauer bauen, klar. Weil da wohnt wenigstens noch ein Insekt drin. Eins.
Ja, aber, ja, genau.
Also, das ist so unglaublich. Wow. Und dazu kommt, und das finde ich eigentlich immer noch viel schlimmer, es ist so hässlich. Und da finde ich, da müsste man auch als Kommune irgendeine Satzung erlassen, dass man eine Verantwortung hat im öffentlichen Raum, nicht das Dorf oder die Stadt so zu verunstalten. Also,
ja,
ich weiß nicht, ob die Leute das nicht sehen. Ich verstehe es nicht.
Nee, die sehen das nicht. Nein, die sehen das nicht. Das ist ja das Krasse. Es gibt ja auch noch genug Gärten, diese Gärten des Grauens. Hier um die Ecke gibt es auch einen Garten. Da haben sie dann Steine, Kiesel oder was das ist dahin. Nicht Kiesel, wie heißt denn noch? Diese große... es ist alles voll Stein.
Ja.
Stein, Stein, Stein und zwischendrin irgendwelche komischen... exotischen Pflanzen, die dann so rund sind oder ich kenne mich damit nicht aus, es ist auf jeden Fall zum Kotzen.
Ja, ich weiß.
Also wirklich, egal.
Ja.
Gut, also
egal.
Ich glaube, wir haben die Message, auf jeden Fall, ich will jetzt nicht bashen, ich will nur sagen, also die Message ist rübergekommen, glaube ich, dass auch dieser Vogel im Sommer davon profitiert und das auch braucht.
Genau, so wie alle Vögel von Hecken und eben nicht nur, um sich zu verstecken, sondern eben auch, weil dort wiederum die Nahrung lebt. Und man muss sich das vorstellen, wenn so ein Vogel so kurz hier ist, der kommt hier hin, hat einen mega langen Weg hinter sich, kommt hier im Mai an, hat dann 2-3 Monate, wo er hier ist, um sich fortzupflanzen, das haben diese Vogelarten irgendwann mal in der Evolution gemacht. Man könnte sich ja fragen, warum bleibst du nicht in Südafrika? Da ist doch immer warm. Hm. Ne? Ja. Beim Pirol frage ich mich das ja auch immer. Aber das hat sich mal irgendwann in der Evolution so ergeben. In Mitteleuropa ist zu diesem kurzen Zeitraum das Wetter so perfekt, dass hier die Artenvielfalt und die Biomasse an Insekten eigentlich so hoch ist, dass es für diese Vögel sich lohnt, diesen Weg auf sich zu nehmen. Und ja, das ist unsere Verantwortung, die wir gerade aber leider nicht mehr wahrnehmen. Aber genau, deswegen reden wir ja. Deswegen reden wir uns ja hier den Mund fusselig. Also Hecken und Gebüsch einfach mal lassen. In der Stadt, für alle Vögel, aber auch auf dem Land, wo der Gelbspötter eben häufiger ist. Und ja, diese Übergänge. Es geht immer um diese Übergänge zwischen Lebensräumen, wo irgendwie eigentlich Platz wäre, wo man einfach mal was wachsen lassen kann. So Holunder und so wächst ja auch überall.
Ja.
Also, da möchte ich nur für
plädieren. Und auch die Bäume mal wachsen lässt. Er braucht ja auch hohe Warten und eigentlich so ein bisschen wie der Pirol, ne?
Sitzt ja, der braucht,
ja auch weit oben.
Genau, er nimmt aber diese Übergänge gerne. Zum Singen ist er gerne weiter oben, aber er braucht eben nicht nur einfach einen Laubbaum. Der Pirol nimmt ja gerne so Pappeln und so, sondern für den Gelbspötter sind diese Übergänge zwischen, ich sag mal, da hast du eine Wiese und daneben ist ein Wald. Und ideal ist dann, dass davor so 5 Meter breit so ein Saum ist, der quasi immer höher wird. So. Und das ist, das wird eben immer seltener, weil oft der Acker oder auch die Wiese bis direkt an den Wald geht, weil man da weiter wirtschaften möchte. Also.
Ja. Ist übrigens auch im Park hier in Köln so. Also im Stadtwald machen die das auch. Und jetzt in der letzten Zeit merkt man, haben sie so ein bisschen umgedacht. Aber bis vor ein paar Jahren wurde genau wie du sagst, bis Anfang sozusagen Wald und dann war das, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, da war das genauso.
Ja, und das Nest übrigens vom Gelbspötter dazu noch kurz, das ist so ein Napf, so ein bisschen wie bei den Rohrsängern auch und das wickelt er auch so ein bisschen um kleinere Äste, also da sieht man auch die Familienzugehörigkeit, setzt das gerne in so eine Astgabel und das wirklich in 1 bis 3, 4 Meter Höhe, also das Nest wiederum ist im Gebüsch, nicht oben im Baum, ja. Also ja, auch das typisch Rohrsänger, dass das quasi eher unten weiter ist. Ne? Also allein
hast du dafür, das denn schon mal gesehen?
Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Nee. Nein, wobei ich oft im Herbst so Nestchen sehe und dann immer denke, ach, was war denn das? Aber dann ist das oft schon, wenn die Blätter von den Bäumen fallen oder vom Gebüsch, dann hat es ja oft schon viel geregnet und es ist so ein bisschen zerfleddert und ich denke dann meistens, dass es bestimmt irgendeine Grasmücke, also Mönchsgrasmücken, die sind übrigens auch natürlich mit dem Vogel näher verwandt, das sieht man auch am Verhalten. Und es kann aber sein, da müsste ich mal genauer hingucken, dass ich auch schon mal ein Gelbspötternest gesehen habe. Aber könnte ich jetzt nicht so klar sagen. Ne? So, in diesem Sinne. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Oder gehen wir jetzt wir Richtung haben Kultur? Schon.
Ich würde sagen, wir gehen langsam Richtung Kultur. Ja. Wir haben jetzt über diesen wirklich wunderschönen Vogel, bitte guckt ihn euch alle einmal an. Der ist auch wirklich sehr, sehr schön, finde ich. Der Nabu hat ein wunderbares Foto von Sebastian Hennings, sehe ich gerade hier, ausgestellt auf der Seite über den Goldspötter. Das ist wirklich ganz schön, das Bild. Genau, und was die Kultur anbelangt, habe ich ein ganz, ganz schönes Bild zum ersten Mal gesehen von Paul Klee. Sagt dir Paul Klee
was? Ja, natürlich sagt mir Paul Klee was. Super. Hat er einen Gelbspötter gemalt?
Nein, aber er hat ein Bild gemalt 1923, das heißt Landschaft mit gelben Vögeln.
Ach, wie
und
schön.
Dieses Bild habe ich gefunden, habe es davor, wie gesagt, wirklich noch nicht gesehen und war und bin ganz fasziniert.
Ach.
Wunderschönes Bild.
Ja.
Bitte schaut es euch an und für diejenigen, die Paul Klee noch nicht kennen. Paul Klee ist eigentlich einer der wichtigsten Expressionisten im 20. Jahrhundert gewesen, war Maler, Grafiker, halb Deutsch, halb Schweizer und ist dann im Zweiten Weltkrieg auch wieder zurück in die Schweiz gegangen, nachdem er von der Kunstakademie Düsseldorf als Professor entlassen wurde.
Weil es nicht passte. Nazis. Echt? War das?
Genau.
War das quasi nicht, seine Kunst war nicht gewollt?
Seine Kunst war nicht gewollt und er kommt ja so aus der Redaktionsgemeinschaft der Blaue Reiter. Das war natürlich alles überhaupt nichts für die Nazis. Und ja, ist ein ganz toller Künstler, der auch viel Kubismus oder kubistisch gearbeitet hat und im Surrealismus. Und ist dann, wie gesagt, ich glaube 33 oder 34 wieder Richtung Schweiz gezogen und ist dann auch bis zu seinem Tod da geblieben. Und ich glaube, er ist auch 1940, glaube ich, schon gestorben an einer Krankheit. Aber hat ganz, ganz, ganz viel und ganz tolle Sachen erarbeitet. Und dieses Bild Landschaft mit gelben Vögeln von 23 ist dann ein wenig früher, aber schaut es euch mal an. Ganz, ganz toll. Und in der Recherche über Paul Klee bin ich auf einem Bild gestoßen von ihm. Das hat jetzt mit den gelben Vögeln nichts zu tun, aber ich wollte es kurz sagen, was ich da empfunden habe, weil es ist ein Bild von ihm im Ersten Weltkrieg. Und er musste als Soldat dienen für die Deutschen. Und dieses Bild, das hat mich so berührt, weil der steht da mit diesem typischen Helm, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, aus dem Ersten Weltkrieg, diesen Helm mit diesem Spitz, mit so einer
Pickelhaube.
Spitz. Ja, genau. Und dieses Gesicht, das hat mich so mitgenommen, weil man sieht irgendwie, der war damals, wann ist er geboren? 1916 wurde das Bild gemacht. Er ist geboren 79, also ist er ja da auch schon 36, 37 Jahre alt. Und der schaut so verloren in die Kamera. Es hat mich so berührt, dass so ein Mensch, der so viel kreativ geschaffen hat und auch wirklich schöne Dinge geschaffen hat, dass der da in diesem Krieg, der ja eindeutig richtig krass war, der Erste Weltkrieg war ja auch über Jahre,
Naja, war ja auch.
da. Ja, und brutal, brutalster Krieg etc. Ja, also es hat mich sehr ergriffen und ihr könnt ja noch ein bisschen mehr über ihn lesen, aber ich habe eben dieses Bild gefunden, weil ich gedacht habe, ah ja, gelbe Vögel, jetzt über den Gelbspötter selber hatte ich jetzt kein Bild gefunden und auch jetzt nicht da recherchiert, aber es gibt viele Bilder, haben wir ja auch schon oft gesprochen in der Malerei mit Vögeln und vor allen Dingen auch oft mit gelben Vögeln, weil gelb eben diese Farbe einfach als Farbe so ein bisschen Hoffnung gibt. Und natürlich auch, ich weiß nicht, für die, die es nicht wissen, gelb ist eine meiner Lieblingsfarben. Mein Vater hat gelb geliebt, ich liebe gelb, vor allen Dingen, wenn es in die Kunst geht, weil ich finde, gelb ist wirklich wie so ein Sonnenstrahl, wie so ein Lichtblick in so einem Bild. Und deshalb liebe ich Gelb auch so. Und ich glaube, bin ich nicht alleine. Also da gibt es eben viele Künstler, die mit dieser Farbe natürlich das auch ausdrücken. So eine Hoffnung, ein Symbol der Hoffnung sozusagen. Und der Vogel passt natürlich dazu noch mehr. Deshalb werden auch oft gelbe Vögel genutzt
Und
in
es
der
gibt ja,
Kunst.
und wenn man mal darauf zurückkommt, warum Gelb vielleicht so, oder anders gesagt, warum er vielleicht gelbe Vögel in die Landschaft gemalt hat, weil ich glaube, weil das Gelb einfach so, es sticht einfach extrem hervor und auch nicht ganz so doll wie Rot, ne? Rot hat immer gleich was Aggressives, finde ich. Also so vom, wenn ich jetzt mir vorstelle, es wäre das Bild gewesen, Landschaft mit roten Vögeln, das hätte eine komplett andere Ästhetik.
Absolut.
Und das finde ich auch krass, dass Gelb das ja irgendwie so ein bisschen abfedert irgendwie. Also es ist ja, Gelb hat für mich gar nichts Aggressives, überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht. Gelb ist überhaupt nicht aggressiv. Gelb ist freundlich. Gelb ist eine freundliche, positive Farbe. Das muss man mal ganz klar sagen,
Das muss man an
oder?
dieser
Für
Stelle
mich auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen.
dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen Antonia Köln. Da stehe ich für ein.
Dafür stehe ich mit meiner gelben Küchenlampe übrigens. Wirklich. Es
Mit
ist
unseren kleinen Lichtern am Morgen.
ja, das auch.
Ja,
Aber Gelb war
ja.
ja auch so in den 70er Jahren, würde ich sagen. Wenn ich so die alten Fotos meiner Eltern sehe, die haben schon auch so gelbe Tapeten und, ne, also so ein bisschen. Oder diese so gelbbraun, da war ja viel auch so komische braun-Ockertöne mit drin. Und dann ist es ein bisschen verschwunden und ich finde das jetzt so in der Mode, aber auch, also ich sitze hier in meinem Bauernhof in Brandenburg und erzähle dir jetzt was von Mode, aber meiner Wahrnehmung von Mode ist Gelb ein bisschen zurückgekommen. das war.
Ja,
ist es. Oder mit Mode meine ich ja auch alleine, dass ich jetzt oder wir eine gelbe Küchenlampe haben, als wir dieses Haus renoviert haben und neu eingerichtet haben, dass man dann sagt, ich hätte gerne eine gelbe Küchenlampe. Das wäre, glaube ich, vor 20 Jahren hätte man das nicht gemacht. Also wir nicht.
Nee, das war da nicht in. Das war da uncool. Und vor allen Dingen ist ja jetzt gerade oder im letzten Jahr war dieses Weißgelb, dieses Pastellgelb total ja, in.
Butter. Was ich auch ich sage ja gerne Butter.
Die Butter, die Butter. Hör mal, bevor ich jetzt weitermache mit der Musik, weil das würde jetzt im Übergang super passen, müssen wir auf die Bücher kommen.
Kurz. Ja, okay. Ja? Okay. Aber ich möchte ganz kurz noch was zum Thema Butter sagen, weil ich war letztes Jahr auf einer Hochzeit. Und so von wegen hier, ich habe keine, ich weiß schon, dass ich weiß, was gerade in ist. Jedenfalls war ich auf einer Hochzeit, auf einer queeren Hochzeit. Und wir mussten so lachen, weil es waren plötzlich 10 Leute da, die aussahen wie eine Butter. Ich auch. Wir hatten also, ich hatte eine Weste an, die war Butter. Ja. Und es wurde immer gesagt, es ist Pastell, bla bla bla. Und ich irgendwann gesagt, nein Leute, let's face it, es ist einfach Butter. Und dann haben wir auch ein sehr schönes Foto gemacht, wie wir 10 Leute, die alle ein super schöne Outfits, aber alle waren ein bisschen Butter. Das hat mich sehr gefreut.
Da sieht man auch, dass ihr alle modebewusst seid, sowieso als junge, queere Menschen. Aber ihr seid auch vor allen Dingen froh gestimmt gewesen. Weil das sagt ja auch aus, eine positive Haltung und etwas Schönes und Sommerliches, ne?
Genau, wohingegen Gelb ist schon,
kann auch hart sein.
Kann auch nicht jede und jeder tragen. Aber eigentlich, um es abzuschließen, tragt, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt Bock drauf. So, zum Thema Buch.
Ja. Möchtest du starten?
Nee, du startest einfach mal. Okay. Und ich würde auch sagen, dass nur du heute was vorstellst und nächste Woche vielleicht ich.
Super.
Wir haben jetzt keinen Jingle. Wir sollten mal langsam anfangen, uns einen Jingle zu überlegen für die nächste Kategorie. Und jetzt kommen wir zum Thema Buch.
It's true.
Also.
Also ich möchte sehr gerne ein Buch empfehlen. Es heißt Vögel von eleganten Elstern, graziösen Gänsen und zaghaften Zeisigen. Ich habe dieses Buch ausgewählt. Es ist von Malcolm Tate und Olive Taylor, also zwei Engländern. Ja. Engländerinnen, sind Engländerinnen.
Ja.
Und ich habe dieses Buch ausgewählt, weil dieses Buch damals während Corona, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, zusammen mit einem anderen Buch, was das zweite Buch wäre, was ich vorschlagen würde, mich in diese Vogelwelt transportiert hat. Und ich habe das gelesen und dieses Buch gibt eigentlich, es ist so ein Coffee-Table-Book, es ist jetzt also nicht textlastig, sondern es gibt interessante Fakten zu Vögeln, aber aus jeglichen Sparten. Und das liebe ich ja, wie du weißt, also jetzt nicht nur in der Biologie, sondern auch aus der Kultur, aus der Geografie. Also ich lese mal ganz kurz vor, was hinten steht auf dem Buch.
Ja.
Da steht nämlich: Wie können Kaiserpinguine 18 Minuten unter Wasser verbringen? Welche Vögel sind zum Fliegen zu groß? Wie faltet man einen klassischen Papierkranich? Und soll man Vögel im Winter füttern? Dieses Kompendium an fantastischen Fakten, Vogelweisheiten und geflügelten Worten unterhält nicht nur den Vogelliebhaber auf unnachahmliche Weise. Schlaues, witziges, amüsantes, wissenswertes Leseschnipsel aus der Welt der Vögel, unbedingt empfehlenswert. Ja. Also genau so ist es auch und jeder kann mal reinschauen und es ist zum Beispiel insgesamt sind es 144 Seiten und jede Seite hat dann hinter der Seite zum Beispiel 142 steht dann Anzahl der Vogelfamilien in der Welt nach Sibley und Monrose 1992, also 142 Vogelfamilien.
Ach, wie cool.
Also es ist, ja, weißt du, es ist einfach, oder zum Beispiel bei, ich sag mal, 62 steht dann, so groß in Zentimetern kann ein Sterntaucher werden.
Oh.
Also es gibt also unglaublich viele Infos und auch aus der Literatur. Ja, ich liebe sowas auch.
Ja.
Und auch aus der Literatur ganz viel. Und ganz vorne steht ein Satz, den kennst du aber vielleicht schon, von Robert Lind. Vögel zu sehen, muss man ein Teil der Stille werden.
Den kenne ich.
Liebe ich. Ja, den kennst du.
Den kenne ich. Der steht nämlich in einem weiteren sehr guten Buch,
Richtig.
Glaube ich, oder? Ist das in, hast du das zitiert in unserem ersten Buch?
Ja, genau. Da habe ich das zitiert in unserem ersten Buch. Aber genau, also dieses Buch möchte ich empfehlen als Geschenk, ja. Weihnachten. Ja. Aber auch für jeden, der Vögel liebt, da kann man immer wieder, und ich habe das wirklich 1000 Mal gemacht, super. Reinschauen und schöne Details und ja. tolle Anekdoten auch aus jeglichen Bereichen rausfischen und auch über Gesang von Neumann kennt man ja auch. Also toll, schön. Bitte holt es euch. Ich habe das nicht so viel gesehen bei Instagram und von den Vogelliebhaberinnen, die wir so kennen aus Social Media und so. Deshalb möchte ich dieses, ist beim Unionsverlag, kann man es bestellen.
Kannst du nochmal den Titel bitte sagen, weil das ging gerade sehr schnell und ich sehe doch schon, wie alle mit einem Kugelschreiber da sitzen und einem Stückchen Papier und jetzt bitte noch einmal zum Mitschreiben.
Genau, also das Buch heißt Vögel, von eleganten Elstern, graziösen Gänsen und zaghaften Zeisigen.
Ja, super. Habe ich aufgeschrieben. Beziehungsweise du kennst ja meine Adresse. Du meinst ja, es ist ein gutes Geschenk.
ja, das machen wir so.
Und ich alles finde klar, alles klar. Danke für diese Buchvorstellung. Ich finde es übrigens gut, wir entwickeln ja gerade diese Kategorie erst mit den Büchern. Ich finde es gut, wenn wir uns vielleicht einfach abwechseln, weil sonst wird es zu viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch eins hätte, weißt du, was ich meine?
Ja, finde ich super.
Oder? Weil dann bin ich nächstes Mal einfach wieder dran. Sonst ist das alles ein bisschen zu viel und zu lang und durcheinander. Und so machen wir es. Ich freue mich über diese Empfehlung. Ja, finde ich gut. Und nächstes Mal habe ich dann eine Empfehlung für dich und natürlich für alle.
Ja, freue ich mich schon drauf. Super. Finde ich super. Gut. Gut, dann mache ich auch direkt weiter mit einem tollen Musiktipp. Weil wir ja jetzt nicht ziehen werden, vielleicht für alle, die zuhören. Philipp und ich haben uns auf einen Vogel geeinigt, den wir gerne nächstes Mal machen wollen. Und das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Das können wir ja jetzt mal nicht sagen.
Das ist eine sehr gute Überraschung. Du weißt doch, denn die oder? Nein, das sagen wir nicht. Die nächste Folge ist, da ist es, also da passiert ein bisschen mehr als nur eine Kerze anzuzünden. Denn dann sind wir endlich very festive. Und dann ist endlich mal wieder die Zeit, dass wir eine Weihnachtsfolge aufnehmen. Und Weihnachten ist das Fest des Wünschens und deswegen haben wir uns selber was gewünscht. So.
Ja, finde ich super. deswegen werden wir jetzt nicht ziehen und ich gehe direkt mal in unsere Musikvorstellung rein.
Ja, mach das mal.
Da freue ich mich nämlich sehr, dass ich dieses Lied rausgesucht habe. Diesmal musste ich überhaupt nicht recherchieren. Der Gedanke kam mir heute oder eigentlich gestern beim Spazierengehen schon. Und zwar möchte ich gerne spielen das Lied Yellow von Coldplay.
Ach.
Und ich bin bekennender Coldplay-Fan gewesen. Und zwar der ersten beiden Alben.
Okay.
Die habe ich super geliebt. Ja. Das erste Album Parachutes finde ich ist immer noch grandios.
Ja.
Und damals war ich noch ein bisschen jünger und war, als das rauskam 2000, ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal genau dieses Lied gehört habe, weil es war die erste Auskopplung des Albums Parachutes aus dem Jahr 2000 und ich habe mich direkt verknallt in den Frontsänger Chris Martin und fand den ja richtig cool.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich hier bei meinem Studentenjob bei RTL saß. Da habe ich in der Bildredaktion gearbeitet und Geld gemacht. Und da saß ich da und hatte einen Redakteur, der neben mir saß. Und mit dem habe ich immer über Musik geredet. Der war so musikaffin. Ne? Mhm. Stefan, liebe Grüße, falls du zuhörst. Wahrscheinlich nicht, aber ist auch egal. Und dem habe ich immer zugelabert mit Chris Martin, wie toll und hot der wäre. Und den muss ich mal kennenlernen und so. Und da war diese Gruppe noch überhaupt kein weltweiter Hype, sondern da kamen die gerade raus. Allerdings muss man sagen, mit dem Album waren sie dann auch schnell sehr bekannt. Und dieses Lied gefällt mir sehr gut, weil es einfach auch sehr positiv ist und es spricht eigentlich von so einer, also Yellow, das Lied spricht eigentlich von so einer Liebe zu vielleicht einem Menschen, es könnte aber auch ein Vögelchen sein.
Ja.
Und die Liebe ist groß und geht über Stock und Stein sozusagen und ist einfach auch durchweg positiv und diese Farbe Yellow, also Gelb, wird auch da als etwas, ja, Hoffnungsvolles, Positives, Schönes ja. beschrieben. Und deshalb habe ich mich entschieden, dieses Lied heute zu spielen, weil ich finde, das passt auch.
Ja, ich finde das super. Ich kenne natürlich Coldplay sehr gut auch. Ich bin tatsächlich etwas zu jung, um diesen ersten Hype mitgemacht zu haben. Ne? Also 2000 war ich 10. Das ist ja einfach sehr, sehr...
Ach, wie süß, Philipp. Das ist ja... Ach, Mann.
Wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ja. Nein, es klingt selbst unglaublich, wenn ich das sage, dass ich 2010 Jahre alt war. Aber gut, habe wahrscheinlich, während du Chris Martin angehimmelt hast, gerade mal bin ich durch den Wald und habe irgendwelche Vögelchen beobachtet. Das war nämlich genau das Alter. Also auch da eine Verbindung. Aber ich kenne, das Witzige ist oder das Tolle an Coldplay ist natürlich, ich bin kein Riesenfan, aber es ist auch so ein Soundtrack einer ganzen Generation eigentlich, oder darüber hinaus, weil als du gerade gesagt hast, Yellow Coldplay, habe ich sofort das Lied im Kopf gehabt. Das heißt, ohne dass ich das in meinem ganzen Leben, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie dieses Lied ausgewählt und auf Play gedrückt, das kann ich schwören. So, und trotzdem kann ich mitsingen. Und das finde ich irgendwie schon cool, dass das erreicht wurde dadurch, ja, auf jeden Fall.
Ja. Gut, dann werde ich das jetzt mal abspielen und ich freue mich, dieses Lied für den Gelbspötter mit diesem Lied zu ehren, sagen wir es mal so.
Ja, der jetzt gerade irgendwo da sitzt in Südafrika in der Sonne und vielleicht spürt er ja ein Kribbeln in der rechten Schwungfeder und dann sind das wir, die hier an ihn denken.
Ja, ach Mann, wie schön. Philipp, dann wünsche ich dir alle Jote, ich fange mal an hier.
Mach mal.
Es geht los. Und wir hören uns ganz bald zur Weihnachtsfolge.
Oh ja, das machen wir. Da freue ich mich schon drauf.
I love it. Tschüss.
Bis dann. Tschüssi.
For you I bleed myself dry. All the things that you do.